Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Wir kommen zu allem Wichtigen in Kürze, schauen zuerst nach Kolumbien. Da sind kritische Stunden angebrochen. Die Zeit rennt tatsächlich, nach dem schweren Erdbeben von Montagmorgen noch Lebende unter den Trümmern zu finden. Das Erdbeben hat Städte im Süden und Westen besonders hart getroffen und stand jetzt mehr als 250 Menschenleben gekostet. Christina Fee Möbus.
Mitten in der Nacht feiern Rettungskräfte, Helfer und Angehörige in Cali. Sie heben die Arme, jubeln und rufen. Ja, wir schaffen das. Gerade eben haben sie in der 2 Millionen Einwohnerstadt eine Person aus einem mehrstöckigen Gebäude gerettet. Ein Moment der Freude in düsteren Zeiten. Gerade in Cali hat das Erdbeben schwere Schäden angerichtet. Sogar Krankenhäuser sind dort zusammengebrochen. Auch Alvaro Trancoso ist sichtlich überwältigt. Die Feuerwehr hat seine 31-jährige Tochter aus den Trümmern gerettet. Nach fast 30 Stunden. Ich bin so dankbar. Gott sei Dank lebt sie. Meine Tochter war eingeklemmt zwischen einer Tür und einer Wand. Sie hat eine leichte Verletzung, aber ihr geht es gut. Die Zeit rennt für die Rettungskräfte. Die ersten 72 Stunden nach einem Erdbeben gelten als besonders entscheidend, um noch Überlebende zu bergen. Das Erdbeben ist auch eine Bewährungsprobe für den neuen Präsidenten Kolumbiens. Abelardo de la Espriella ist erst seit Ende letzter Woche im Amt. Verwaltungserfahrung hat er nicht. Er ist als politischer Quereinsteiger gewählt worden. Der Regierungschef hat den Notstand ausgerufen, reist schnell nach dem Erdbeben von Montagmorgen in die betroffenen Gebiete. Und er versucht, sich als Macher zu zeigen, mit heroischen Videos auf seinen Social-Media-Kanälen. Wir tun, was wir tun müssen, sagt de la Espriella. Dem ultrarechten Präsidenten war die Regierung des linken Vorgängers Gustavo Petro verhasst. Das wird ihm jetzt im Krisenmanagement zum Verhängnis. Ihm fehlen eingeweihte Vertraute an den Spitzen wichtiger Katastrophenschutzbehörden. Immerhin, de la Espriellas Verbündeter, US-Präsident Donald Trump und dessen Regierung, haben Kolumbien bereits Hilfe versprochen. 15,5 Millionen Dollar soll es an Soforthilfe geben. Auch andere Länder, unter anderem Brasilien, Mexiko und El Salvador, haben schon Unterstützung angeboten. In Kolumbien werden nach Angaben einer informellen Plattform aktuell knapp 3.800 Menschen noch vermisst.
Und heute Morgen hat uns Jonas Brenner von Caritas International aus Bogota die Lage in Kolumbien nach dem Erdbeben geschildert, auch die Hilfen der Politik. An der Spitze steht ja, wir haben es gerade gehört, seit ein paar Tagen der ultrarechte Präsident de la Espriella.
Bisher ist mein Eindruck, dass der Staat in Kolumbien zumindest bemüht ist und schneller regiert, als es beispielsweise in Venezuela der Fall war. Was aber auch daran liegt, dass der Staat in Kolumbien, es ist eine funktionierende Demokratie und der Staat generell ist besser vorbereitet auf solche Ereignisse. Das heißt, die entsprechenden Behörden, die für beispielsweise Katastrophen zuständig sind, funktionieren.
Das Bundeskabinett will heute eine Reform des Bundesnachrichtendienstes und des Verfassungsschutzes beschließen. Dagmar Pepping.
Der Bundesnachrichtendienst hat bisher vor allem Informationen gesammelt. Künftig können seine Mitarbeiter auch aktiv eingreifen, um Gefahren abzuwehren. Bei laufenden Cyberattacken beispielsweise dürfte der BND IT-Anlagen im Ausland unschädlich machen. Im Spannungs- oder Verteidigungsfall oder wenn eine besondere Gefährdungslage besteht, wäre auch Sabotage im Ausland erlaubt. Darüber hinaus erhalten der BND und der Verfassungsschutz mehr Befugnisse, um Daten zu sammeln und auszuwerten, auch durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Online-Durchsuchungen, die Überwachung von Wohnraum und die Erstellung von Bewegungsprofilen werden bei der Reform ebenfalls detailliert geregelt.
Die Kritik, die Trennung der Befugnisse von Polizei und Geheimdiensten würde durch die Reform aufgeweicht, hat der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollausschusses, Marc Henrichmann von der CDU, bei uns so gekontert.
Wir haben gleichzeitig mit allem, was wir andenken, zur eben entsprechenden Stärkung der Möglichkeiten, umgekehrt immer den Bereich Kontrolle mitgedacht. Und wir haben Stand jetzt, und das ist ja eben auch die Lehre aus der dunkelsten Zeit Deutschlands, dass es eben nicht eine Geheimpolizei oder ein Geheimdienst ist, der irgendwo operiert und von 1, 2, 3 Entscheidungsträgern irgendwie abhängt, sondern je intensiver und eingriffsintensiver eine Maßnahme, desto intensiver auch der Prozess der Vorabprüfung und auch der nachlaufenden Kontrolle.
Heute beraten die Verkehrsminister von Bund und Ländern über die schwierige Lage der Binnenschifffahrt wegen der anhaltenden Dürre. Nicole Markwald.
Wegen niedriger Wasserstände in mehreren Flüssen können Schiffe deutlich weniger Ladung transportieren oder gar nicht mehr fahren. Bundesverkehrsminister Steffen Bilger rechnet damit, dass die Probleme mit Niedrigwasser noch den gesamten August bestehen bleiben. In einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sprach sich Bilger für einen Ausbau der Flüsse aus. Er sagte, grundsätzlich sollten wir alle ein Verständnis dafür haben, dass die Wasserstraße Unterstützung verdient, weil sie der umweltfreundlichste Verkehrsträger ist.
Präsident Trump hat heute erneut betont, die US-Streitkräfte hätten die vollständige Kontrolle über die Straße von Hormus. Samuel Jakisch.
Der Präsident wiederholte seine Drohung in Richtung Teheran. Der Iran werde, so Trump wörtlich, weggefegt, sollten iranische Streitkräfte den Verkehr auf der Route weiterhin bedrohen oder schikanieren. Die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran über ein Abkommen zur Freigabe der Straße von Hormus stecken weiterhin fest. Vermittler aus der pakistanischen Regierung wiederholten am Dienstagabend lediglich, was auch die US-Seite seit Wochen behauptet, dass eine Einigung kurz bevorstehe.
Heute Abend gibt es bei uns in Deutschland eine partielle, in anderen Gegenden, wie zum Beispiel in Spanien, eine totale Sonnenfinsternis. Die Astrophysikerin Caroline Liefke hat uns eben geschildert, welche Erkenntnisse so ein Ereignis für die Wissenschaft über die Sonne liefern kann.
Man möchte insbesondere halt eben die Struktur dieser äußeren Atmosphärenschicht verstehen. Die ist insofern so ein bisschen skurril, als dass es da nochmal wieder heißer wird als auf der, in Anführungsstrichen, Oberfläche, also der Schicht, von der wir normalerweise das ganze Sonnenlicht sehen, die sogenannte Photosphäre. Die hat sowas wie 5500 Grad Celsius, während es in dieser Corona nochmal sowas wie 1 Million oder sogar 2 Millionen Grad heißer wird. Das zu verstehen, was genau da alles passiert, wie diese Heizprozesse zustande kommen, wie die Strukturen, die man da sieht, das ist ja so eine Art Strahlenkranz, der halt aber auch noch Unterstrukturen haben kann, von der man jetzt noch gar nicht weiß, wie das heute Abend aussehen wird zum Beispiel eben auch. Wie das alles zusammenhängt, das möchte man im Detail immer noch genauer wissen.